Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich zu dem zweiten Panel begrüßen mit dem Titel Energieträger der Zukunft, Atom und Kohle versus Erneuerbare. In diesem Panel wollen wir diskutieren, ob die EU die Atomkraft braucht, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen und die Unabhängigkeit von Energieimporten sicherzustellen, ob Atomkraft und erneuerbare Energien zusammenpassen oder der Ausbau von Atomkraft bzw. die Laufzeitverlängerung von AKWs die rapide Entwicklung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz behindert. Eine weitere Fragestellung des Panels ist, wann die EU auf Kohle und Atom verzichten kann. Rebecca Harms hat in ihrer Keynote schon wichtige Impulse für die Diskussion dieses Panels gegeben, für die ich mich sehr bedanke. Bevor die Redner ihre kurzen Eingangsstatements machen, möchte ich sie Ihnen sehr kurz vorstellen. Die ausführlichen CVs finden Sie in den Konferenzunterlagen. Zu meiner Rechten Hans-Josef Fell. Herr Fell ist Sprecher für Energie- und Technologiepolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und Berichterstatter für Technikfolgenabschätzung der Bundestagsfraktion. Hans-Josef Fell hat in Deutschland und auch auf europäischer Ebene intensiv und sehr erfolgreich an den gesetzlichen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien mitgewirkt. Herzlich willkommen. Rechts von Herrn Fell, Jean-Noël Poirier. Jean-Noël Poirier ist seit November 2008 Vizepräsident für auswärtige Beziehungen bei Areva, eines der global führenden Atomenergieunternehmen. Herr Poirier war vor seiner Tätigkeit bei Areva lange im französischen diplomatischen Dienst tätig, unter anderem bei dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und als Generalkonsul in Vietnam. Herzlich willkommen. Links außen, Herr Rodriguez. Herr Rodriguez ist seit 2008 Generalsekretär von ProThermo Solar und Geschäftsführer des Renewable Energy Technological Center Andalusiens. Herr Rodriguez lehrt an der Polytechnischen Universität in Madrid Betriebswirtschaft und Makroökonomie. Er ist Mitglied verschiedener internationaler Gremien im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Mitglied im Aufsichtsrat zahlreicher Industrieunternehmen. Herzlich willkommen. Zu meiner Linken Frank Umbach. Herr Umbach ist Senior Associate für internationale Energiesicherheit am Center for European Security Strategies in München, Berlin, sowie Konsultant für internationale Energie- und Sicherheitspolitik. Er berät unter anderem das Auswärtige Amt, die Liste ist sehr lang, muss ich wirklich sagen, das Auswärtige Amt, das Verteidigungsministerium, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament, die NATO sowie das US-Außenministerium. Herzlich willkommen. Ich möchte, ja, auch einen Applaus. Ich möchte das Publikum darauf hinweisen, dass wir auch planen, in diesem Panel eine Diskussion von einer halben Stunde, also die Diskussion eine halbe Stunde für Fragen aus dem Publikum zu eröffnen. Das heißt, bereiten Sie sich darauf vor. Sie müssen ein bisschen früher gehen, damit rechne ich. Herr Poirier, die Atomlobby ist heute schon mehrmals erwähnt worden. Ich würde Sie gerne fragen, warum Areva überzeugt ist, dass die EU die Kernenergie braucht, um die Reduktionsziele zu erreichen und Versorgungssicherheit zu gewährleisten und ob Atom und Erneuerbare wirklich das Duo der Zukunft sind.
Thank you. First, thank you very much for giving me the floor and inviting me in this debate. I find it very, very interesting and refreshing as far as I'm concerned. As you mentioned, I'm not a politician. I'm not an an engineer. I'm a diplomat. So I've learned for 20 years to craft realistic, achievable solution to delicate questions, and this is what I'm trying to do also in my current position. I don't come here as a The opponent to most of the speakers, or maybe of the public, because I really think I'm deeply convinced that we have the same goals. If we talk about goals and major goals, so I'm not here to play the bad guy on the stage. And I'm not going to behave like a bad guy. What is our goal? This panel is about the energy for the future. So what is our goal for the future? As far as Arriva is concerned, I'm really acting here and talking for Arriva and not for France, please. The goal for Arriva is first to provide energy and to provide energy solution in order to provide electricity to those who do not have electricity so far. It is the first goal that we have in mind, is to extend the delivery of electricity to the 1.6 to 2 billion people around the world. We do not have electricity. With this goal, there is another one, which is to think about the future, and the future is 2 to 3 new people that are going to be on Earth by 2050, and they also need electricity. With no electricity, there is no development, and the life expectancy of people who live with no electricity is under 40 years old at this moment. And so I guess that to provide and to extend electricity around the world is a common goal. Second goal we have is to provide this electricity with CO2-free sources of energy. We all share the fight against climate change. And for that, it has been said that this stage, we need CO2-free sources of energy, among them, of course, renewables. Not only renewables, as far as I'm concerned, I'll come back to that. We certainly need to decarbonize our electricity mix. And we in Arriva are aiming at offering the larger scope of CO2-free energies. So far, I can say that I presume that we are more or less of the same position. So already a few disagreements. But I'm getting into the maybe now the delicate part of my intervention, how to reach these goals. There lies the slight disagreement we can have maybe between some people at the stage. As far as we are concerned in Arriva, we consider, and that's the question you raised, that to answer this enormous challenge that has been elaborated here in a very powerful way by the Vattenfall representative, we cannot exclude any sources of energy that can provide energy without CO2 emission. When I received the invitation for this panel, I was very very enthusiastic to come here. But when I read it, this is how it reads: energy sources of the future, nuclear power and coal versus renewable sources. First, I thought there was a mistake. I thought that it was a misprint, and I read it carefully twice. And no, there was no misprint. Coal was alongside with nuclear, against renewables. I understand the logic of it from a German side, And that is that I know a little bit the story of the green movement in the in this country. When I was young, I remember my mother was a member of the Green Party in the 70s, and I have very vivid memory of the newspaper called Le Hérisson at that time, and it was fascinating. So I've been myself deeply influenced by that. But the to consider to put all in the same basket nuclear and coal is, as far as I am concerned, and for most of people in France and other in other places, it makes no sense. You put together the one of the lowest efficient source of energy with one of the most powerful and efficient, one of the most polluting sources with the one of the cleanest, etc., etc. So there is a big gap of understanding and approach in this regard. To come back to the point, we have to face an enormous challenge, to answer this challenge, AREVA has decided to not only offer nuclear solution, but also to embrace, to engage into renewables. Maybe you're not aware of that, but 4 years ago we entered into biomass. We are now also in the windmill industry. We have built the first wind farm in offshore Germany a few months ago. We have recently acquired a nuclear solar concentration power generation company in the US. So our policy is to expand in all the sources of energy free of CO2 emission, or sober in CO2 emission, if you prefer. I'm a bit long. So basically, I said what I needed to say, and just as a conclusion, I just want to have one sentence, which is that there is no opposition between nuclear and renewables if we share the goal to fight the climate change. But something that I'm concerned about in some of the speeches I heard here, and it is my last sentence, in that I'm afraid that sometimes people are using climate change to try to get rid of nuclear, and this is absolutely not the right way to find a solution for the planet. Thank you.
Thank you. Danke schön. Wir haben im ersten Panel, hat Herr Hay ja schon darauf hingewiesen, dass die negativen Strompreise eigentlich ein Indikator sind für einen Systemkonflikt zwischen erneuerbaren Energien und konventionellen Kraftwerken. Herr Rodriguez, passen Kernenergie und erneuerbare Energien zusammen? Oder ist die Kernenergie für die Entwicklung einer Energieversorgungsstruktur, die auf Erneuerbaren und Energieeffizienz basiert, kontraproduktiv?
Okay, so, well, first of all, I would like to thank you very much to be invited here, and I'm very, very glad to be in front of you. I heard too much about the Heinrich Böll Stiftung, and I really appreciate being here with you to share. What I am going to tell you is a kind of success story, a success case of what happened in Spain in the last years, in just 10 years only. So we start this new century with about one third of the electricity supply by nuclear in Spain, and only just a very symbolic part, well, not too much symbolic, 10% or so for big water, big hydro plants. And now we are in the opposite side. So nuclear is one half of what they had just 10 years ago. They are a little more than 15%, and renewables in Spain represent close to 30% right now. So this is something that has been already changed, and I think the, we can really think of a future where the supply of electricity by means of renewable energies has been demonstrated, and why not can be accelerate this implementation of renewable energies in Spain, and being in the near future much more or less depending on fossil fuels and also of nuclear energy, which plants in Spain are about to be phased out during this decade. So perhaps in the year 2020, if no extension of the life of nuclear power plants, Spain is going to be one country where a big part of fossil fuels and a big part of nuclear energy has been substituted by renewable energies. I can also tell you that some very success stories, there have been times, hours, and even a long time in Spain in the last months where renewable energies have represented more than 60% or about 60% of the electricity supply in Spain. There were times where big wind was flowing very, very, very hard, and at that time our network, our system, our grid was able to withstand a high contribution of renewable energies without any problem at all. So the electricity in Spain, which has not been designed for distributed supply, has demonstrated that we can manage more than 50% of renewable energies without having any type of problem. And there were some days in Spain in the last weeks or in the last months where even along the day the renewable energies have represented more than 35% of the total energy electricity which has been produced in Spain. So this is, in my opinion, a success story, and we can survive. Renewable energies have demonstrated to be able to fulfill all the demand requirements, and why not we can overpass the goals that Spain has fixed for the year 2020. I have also some old story. We share with our nuclear guy the wish of supplying electricity to those many, many million people which are now scarce of electricity. But what renewables can offer to them is a much more distributed supply, a much more dispatchable supply, rather than nuclear. Nuclear is huge plants, non-dispatchable ones, to provide basic load if possible, but not to follow the demand of the other people. So I think we are in a much better position just also to extend our applications to those countries that really have a need of electricity with much more advantages than other huge plants, coal or nuclear, can provide. But I being in Germany, I've been here with you in the year 1979, designing the plants that were finally built in Spain in Almería, the solar tower plants in Almería. I was here working with a nuclear power plant, Interatom, Siemens, at that time. But we were at that time building or designing the solar power plant, the solar Kraft and Lagen in Almería. And I remember, I don't know how many of you are, is more than 50 years old, but at that time I saw very, very much an stick that people we say nuclear nein danke. So this was a kind of a stick that some of us were wearing at that time, but we saw in the other part of the table the nuclear people telling why we need warum brauchen wir Kraftanlagen bei mir, the Elektrizität kann auf der Steckdose. So they say that we were dumb, and they were very much ironic, telling that if we don't accept nuclear power plants, we are not going to have electricity in our houses. Now I think I can wear the same stick, but not in an ironic way. I can say, okay, why do we really need nuclear power plants? By uns, in our houses, the electricity come of the stake dossier, but with a new renewable origin. So right now, I think we can just use the same stake, but not in an ironic way as they use against us. We can use the same stake, but just telling that we can provide a feasible and reliable source of energy, polluted free and without no CO2 production. So this is probably perhaps what I can say right now in this very first part of the table, and I will be more than pleased to elaborate a little bit more on a very important part, which is the economics of the ways of producing electricity, and I would like to share with you some of the views afterwards. Thank you.
Thank you very much. Herr Umbach, meine Frage an Sie ist, was sollte eine gesamteuropäische Antwort auf die globalen Herausforderungen hinsichtlich Energiesicherheit und Klimaschutz berücksichtigen? Rebecca Harms hat es schon erwähnt in ihrer Keynote in Bezug auf Kohle, auf den Energieträger Kohle ist innerhalb der EU eigentlich keine Einigkeit. Bis wann wird Kohle Ihrer Meinung nach für die EU wichtiger Energieträger bleiben und ist CCS in diesem Zusammenhang eine zukunftsfähige Technologie?
Vielen Dank zunächst für die Einladung. Zunächst zur ersten Frage, wie soll die gesamteuropäische Antwort aussehen? Ich war immer ein Anhänger, lange aber vor 2006, wo ich noch in einer Minderheit war, der sich dezidiert für eine sehr europäische Energiepolitik ausgesprochen hat, der sehr viel dazu, glaube ich, auch zu den globalen Herausforderungen publiziert hat, namentlich auch im Hinblick auf die Versorgungssicherheit. Und die internationalen Energieexperten sind sich eigentlich, da können Sie die ganzen großen Organisationen nehmen, die große Mehrheit auch der Experten, und das sind sicherlich, das muss ich ganz deutlich mal sagen, eben keineswegs alles Experten, die sozusagen der Lobbyarbeit von Kernenergie und der Kohleindustrie bezahlt werden. Die sind sich alle eigentlich darüber im Klaren, dass die wirklich globalen Herausforderungen, nämlich auf der einen Seite die globale Energiesicherheit zu bewahren, genügend Energie einer Menschheit zu bieten, die ja auch demografisch bis 2050 möglicherweise noch mal um 50% zunimmt. Und es ist ja angesprochen worden, wir haben 1,5 Milliarden Menschen, die überhaupt noch keinen Zugang zu Strom haben. Und auf der anderen Seite eben die globale Klimaproblematik zu bewältigen. Und um diese beiden zentralen Herausforderungen zu bewältigen, dafür ist, und das teile ich, ein ausgewogener Energiemix, jedenfalls in der mittelfristigen Perspektive bis 2030, bis 2040, unabdingbar. Ich denke, dass wir die Herausforderungen auf diesem Weg, sowohl in technischer Hinsicht, da teile ich nicht die Auffassung des ersten Panels nach dem Mittagessen, aber auch vor allem die ganzen globalen politischen Herausforderungen, die damit verbunden sind, wirklich in so kurzer Zeit bewältigen können. Es ist angesprochen worden, auch innerhalb der EU haben wir in vielen Fragen leider noch nicht den Konsens, der notwendig ist. Das ist für mich aber auch insofern nicht überraschend, weil wir bis 2006 mit Ausnahme der Kommission keine wirkliche gemeinsame Energiepolitik haben. Wir sind erst aufgewacht mit den Gaskrisen zwischen Russland und der Ukraine und seitdem sprechen wir erst in der Tat über eine gemeinsame europäische Energiepolitik. Und nimmt man diesen kurzen Zeitraum und vergleicht das mit anderen europäischen Programmen, da muss man sagen, dann hat man mehr erreicht als in vielen anderen Politikfeldern. Das ist natürlich für die großen Herausforderungen zu wenig, da gebe ich gerne recht. Aber ich würde sagen, wir befinden uns durchaus auf dem richtigen Weg. Ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit, jedenfalls nicht in dieser mittelfristigen Perspektive, diese einzelnen Energieträger gegeneinander ausspielen sollen. Diese sehr aus meiner Sicht, als jemand, der viel im Ausland auf Reisen ist, aus meiner Sicht sehr typisch deutsche Diskussionen des Entweder-Oder ist für mich kein pragmatischer Weg, um diese globalen Herausforderungen, auch die europäischen Herausforderungen in dieser mittelfristigen Perspektive zu bewältigen. Auf die Volatilitätsprobleme etwa im Strombereich ist hingewiesen worden. Wir hatten im Januar einen Abfall von 24.000 Megawatt auf ganze 240 Megawatt bei Wind. Diese Probleme werden noch zunehmen und ich habe immer noch den Eindruck, dass wir diese Probleme sozusagen des Einbaus der Erneuerbaren und des Umbaus dann des gesamten Versorgungssystems eher unterschätzen. Wir sprechen bei der Grundlast letztendlich, Grundlast eigentlich bisher immer nur sozusagen über die Spitzenlast Und die sogenannte Baseload-Probleme werden auf der untersten Ebene und in der Mittellast bisher zum Beispiel so gut wie gar nicht thematisiert. Auf der globalen Ebene, oder ich sollte vielleicht zuvor noch ansprechen, das Beispiel Polen. Für Polen spielt dieser Energiemix eine Rolle und damit auch eben nicht nur die Klimapolitik, sondern die Frage der Versorgungssicherheit ist für ein Land wie Polen, wie für viele andere EU-Mitglieder, vor allem diejenigen, die früher mal in dem Warschauer Pakt sozusagen mit Russland verbunden sind und die Erblasten bis heute im Gasbereich da tragen, diese Abhängigkeiten, ein Feld, was sich unmittelbar auswirkt. Deswegen spielen Fragen der Versorgungssicherheit für Polen oft eine sozusagen eine sehr viel höhere Bedeutung in der aktuellen Politik als aus polnischer Sicht sozusagen die eher langfristigen Herausforderungen der Klimaproblematik. Und deswegen ist Polen beispielsweise bereit, im Gasbereich beispielsweise einen Gasvertrag mit Katar für den Import von LNG langfristig zu unterzeichnen, den ein deutsches Gasunternehmen nicht unterzeichnet hätte, weil es schlichtweg zu teuer ist. Aber hier ist Polen eben bereit, sozusagen dafür Geld aufzuwenden. Und deswegen spielt natürlich auch die Frage der Kohlepolitik für Polen in diesem Energiemix eine ganz wesentliche Rolle. Deswegen diskutiert Polen auch, das mag in Deutschland dann irritieren, auch über den Neubau von Kernenergie. Wenn in Bezug auf die Kohle kein Konsens in der EU herrscht, dann muss man doch dazu sagen, dass doch ein gewisser irgendein Mehrheitskonsens dahin geht, dass man in der mittelfristigen Perspektive glaubt, eben auf Kohle nicht zu verzichten. Wir müssen allerdings Kohle sozusagen sehr viel effizienter machen. Und das bringt mich dann gleich wieder auf das Thema China. Denn die großen globalen Herausforderungen, die werden von außerhalb Europas kommen. 45% der gesamten Energienachfrage, vor allem auch der Energienachfrage nach Kohle, bis 2030 werden in China und Indien suggeriert. Und wenn Sie die Ausgangssituation eben nehmen, nehmen wir China mit 70% der Primärenergieerzeugung über Kohle, dann soll das auf 50% bis 2030 reduziert werden. Die meisten chinesischen Experten sind da nach wie vor zum Teil noch skeptisch oder versehen das mit Fragezeichen. Vom Volumen her könnte das allerdings bedeuten, dass in der Tat China dann doppelt so viel Kohle verbrauchen wird wie heute. Ja, das heißt, und das spiegelt sozusagen dann die Problematik auf dem Kopenhagener Klimagipfel. Es mag sein, dass die Europäer sich hätten hier besser aufstellen können und müssen. Das war sicherlich nicht optimal, da gebe ich gerne recht. Doch auch wenn sie es getan hätten, glaube ich nicht, dass es zu diesem Gipfelerfolg gekommen wäre. Wir werden ohnehin leider in Deutschland die Realitäten insoweit annehmen müssen, dass die Welt, ob wir es gut finden oder nicht, aus zum Teil auch innenpolitischen Gründen, zum Teil politischen Systemgründen, eben eine andere energiepolitische Überzeugung hat, andere Prioritäten hat und dies dann auch entsprechend durchsetzt. Wir haben ein internationales System, was in den letzten 50 Jahren im Wesentlichen durch den Westen, durch Europa und Amerika geprägt ist. Wir werden lernen müssen in den nächsten 50 Jahren, dass dieses internationale System, einschließlich der globalen Energieversorgung von Europa und selbst durch die USA sehr viel weniger beeinflusst und determiniert sein wird. Auf der anderen Seite, das Thema Strom ist angesprochen worden. Gerade da spielt ja die Strom der Stromerzeugung Kohle weltweit, auch in Europa und nach wie vor auch in Deutschland eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das verweist nochmal auf das Problem eben auch der Versorgungssicherheit. Und lassen Sie mir in dem Kontext noch auf ein Problem einfach nur mal hinweisen, was hier in den deutschen Diskussionen noch gar nicht angekommen ist, mit dem wir uns bei uns bei CES herumschlagen. Wir hatten vor 3 Wochen auch eine große OSZE-Konferenz, nämlich das Thema schutzkritischer Energieinfrastruktur. Wir sehen hier Riesenprobleme auf uns zukommen. Wir haben diese Probleme zum Teil heute schon. Wir sehen das ganz aktuell in den USA, aber auch in Europa, wo das noch nicht so offen diskutiert wird, von massiven Angriffen, Cyberangriffen auf die Elektrizitätskontrollzentren. Probleme, die mit dem Umbau auf die Erneuerbaren und vor allem auch mit der Einführung der Smart Grids massiv zunehmen, weil wir in diesen Bereichen sozusagen dazu übergegangen sind, in der Industrie von Intranetten umzuschwenken auf Commercial of the Shelf Products, das heißt auf ganz normale Windows-Systeme und anderes, und damit sozusagen ein riesiges Fenster der Verwundbarkeiten aufgemacht haben gegenüber dem Internet, wo wir es mit strukturellen Asymmetrien insoweit zu tun haben, weil der Angreifer, sei es private Hacker, sei es organisierte Kriminalität, sei es Terrorismus, diese Verwundbarkeiten ausnutzen, ohne dafür wirklich dinghaft gemacht werden können, weil sie nicht nachweisen können, woher diese Angriffe überhaupt kommen und wer dafür verantwortlich ist. Und die Smart Grids werden eingeführt, die müssen eingeführt werden, aber sie haben eben eine Bad Side sozusagen, eine Verwundbarkeitsproblematik, die im Übrigen auch für das Desertec-Projekt, glaube ich, noch ganz, ganz große Bedeutung bekommen wird. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, wird ein ausgewogener Energiemix nach wie vor eine sehr starke Rolle spielen in dieser mittelfristigen Perspektive. In der längeren Perspektive bis 2050 bin ich da wesentlich optimistischer, aber in Bezug eben auf die technischen Probleme dieses Umbaus und auf die politischen Dimensionen, und Frau Harms hat ja durchaus für die EU bereits hingewiesen, wie schwierig das auch in der EU ist, dafür, glaube ich, brauchen wir sehr viel mehr Zeit. Und an einem Beispiel das noch vielleicht deutlich machen, was heute Morgen angesprochen ist, auch weil das in dem Strombereich sozusagen auch eine zentrale Rolle spielt, mit den Meeresstromnetzen, die ich für ganz, ganz wichtig eben halte, genau wie Herr Hai, für den Ausbau der Erneuerbaren. Ich teile aber nicht seinen Optimismus, zumindest nicht aufgrund der Informationen, die ich von norwegischen Kollegen eben habe, dass die norwegischen Kapazitäten dort in diesen Bereichen ausreichen, ohne jetzt zu sehr hier in die Tiefe gehen zu wollen. Und das Letzte ist noch, was CCS betrifft. Wir diskutieren hier in Deutschland CCS ausschließlich mit Kohle. Das halte ich für völlig unrealistisch. Sie müssen einfach sehen, dass jenseits 2030, wenn wir diese Ziele erreichen wollen in Bezug auf 2050, dass wir 80-90% der CO2-Emissionen reduzieren wollen, dann wird es auch bei der Erdöl- und Erdgasförderung so sein, dass CCS zum Einsatz kommen muss. Ob wir das gut finden oder nicht, das ist eine andere Frage, aber es wird auf jeden Fall dann dazu kommen, dass der frühere Effekt, nämlich wenn wir jetzt CCS nur für Kohle einführen, Kohle damit teurer wird, nicht so teuer zwar immer noch wie die Öl- und Gasfördern, aber jedenfalls dieser große Unterschied minimiert wird, dass dieser Unterschied jenseits 2030 wieder weggeht. Und Kohle ist der einzige Energieträger, der längerfristig in Reserven und Ressourcen eben vorhanden ist, mit mehr als 140 Jahren, was die Reserven betrifft. Spielt übrigens auch für die chemische Industrie bei der Veredelung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und deswegen glaubt eben die Welt nicht, unabhängig, was wir Deutschen an CCS glauben wollen oder nicht, oder was wir für eine Politik machen. Die Welt glaubt nicht, auf CCS im Moment verzichten zu können. Und wir erleben, dass weltweit die Projekte auch sehr viel schneller voranschreiten als in Deutschland. Die Technologieführerschaft, die wir in diesen Bereichen hatten, auch über die Wirkungsgrade, die sozusagen geht zunehmend verloren. Australien hat uns da lange den Rang inzwischen abgelaufen. Und wir sehen, dass diese Projekte in Amerika, in Asien, in Australien voranschreiten. Auch die EU hat da ja 15 Projekte sozusagen jetzt mit initiiert. Und zu behaupten, zu dem jetzigen Zeitpunkt, das rechnet sich nicht, das ist einfach eine Aussage, die niemand eigentlich treffen kann. Genauso umgekehrt zu sagen, es rechnet sich definitiv. Auch das ist eine Aussage, die ich nicht stehen lassen kann. Es weiß im Moment niemand, aber die Welt glaubt offensichtlich nicht, anders als Deutschland, dass wir in der mittelfristigen Perspektive mindestens bis 2030 ohne Kohle auskommen. Und deswegen wird CCS, egal was Deutschland denkt, die Welt wartet hier nicht auf Deutschland. CCS, die Projekte schreiten entsprechend weltweit voran und parallel eben auch die weitere Modernisierung der Wirkungsgrade mit einem Effekt, wenn Sie die Wirkungsgrad von China und Deutschland vergleichen, wenn China den Wirkungsgrad im Durchschnitt der Kohlekraftwerke hätte wie in Deutschland, dann hätten wir heute CO2-Emissionen in einer Größenordnung weniger auf chinesischer Seite, die die gesamten CO2-Emissionen von Deutschland betreffen. Das heißt, wir haben hier riesige Potenziale, auch durch Modernisierung von Kohlekraftwerken, die wir nicht sozusagen dieser mittelfristigen Perspektive aus den Augen verlieren dürfen. Potenziale, die wir nutzen können und müssen, weil wir ansonsten die globale Klimaproblematik nicht alleine, jedenfalls nicht in dieser mittelfristigen Perspektive, durch den Umbau auf erneuerbare Energien hinbekommen. Ich hoffe, vielleicht hier.
Vielen Dank. Dankeschön. Herr Fell, ich glaube, Sie haben jetzt genügend Stoff, den Sie kommentieren können. Auch nochmal an Sie die Frage, welche Energieträger braucht die EU, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen? Kann Atomenergie in diesem Kontext einen Beitrag leisten und wann kann die EU auf Atom und Kohle verzichten?
Es ist sehr schwierig, auf die vielen Einlassungen einzugehen. Ich will das versuchen, generalisierend zu tun. Erstens, wir erleben auf allen Weltgemeinschaftskonferenzen im Wesentlichen drei Tagesordnungspunkte. Erstens, Bekämpfung der Wirtschaftskrise, zweitens, Klimaschutz, drittens, Energieversorgungssicherheit. Keines der drei Probleme wird wirklich gelöst. Alle drei Probleme rasen immer schlimmer voran. Und das liegt daran, weil diese Probleme nicht vernetzt gedacht werden, sondern isolierte Lösungen in jedem Einzelnen vorangetrieben werden. Man will Energieversorgungssicherheit mit fossilen und atomaren Energien vorantreiben. Diese genau sind aber die entscheidenden Emittenten von CO2. Beziehungsweise als schmutzigste Energiequelle übrigens die Kernenergie, Herr Paury. Denn ich weiß nicht, was an Radioaktivitätsverseuchung bei Uranminen und bei Atommüllproblemen sauber sein soll. Also da komme ich einfach nicht mit. Das aber nur als nebenbei kleiner Schlenker. Die Situation, dass wir Energieversorgungssicherheit mit fossilen haben wollen, führt unweigerlich zur Erderwärmung. CCS ist eine utopische Realisation. Ich gebe Herrn Umbach recht, dass niemand weiß, was sie wirklich kostet. Nur eines ist klar, alleine da sie gestiegene Brennstoffkosten haben werden mit einem Zunahme der Ineffizienz, werden sie viel teurer sein als alle erneuerbaren Energien, vielleicht Ausnahme Bioenergien, weil alle anderen erneuerbaren Energien brennstoffkostenfrei sind. Und alleine deswegen niemals die Kosten von CCS erreichen werden können. Einzig und allein technische Fragen sind es, die gibt es bei CCS aber in einem höheren Maße, denn diese Technik ist nicht da, deswegen sind die Fragezeichen groß. Die Erneuerbaren sind technologisch da, deswegen haben wir kaum mehr Fragezeichen, ob sie denn wirklich massenhaft eingesetzt werden können. Wer nicht das Ziel hat, die Weltversorgung sehr schnell umzustellen auf 100% erneuerbare Energien, wird eben Klimaerwärmung, Wirtschaftskrisen und Versorgungssicherheitsengpässe ernten, weil das krampfhafte Festhalten an diesen alten Energien genau zu diesen Problemen führen wird. Schauen wir uns doch aktuell mal die EU-Kommission an mit ihrem Konjunkturpaket. Der zweite Teil des 4 Milliarden Euro Pakets geht an 43 Gas- und Stromprojekte mit einem Betrag von 1,1 Milliarden Euro. Gut, die Stromprojekte dienen zum Teil auch den erneuerbaren Energien, ohne Zweifel. Die Gasprojekte nicht. Wir wissen, dass in der ersten Tranche vor allem CCS-Projekte und ein klein wenig Offshore-Windkraft drin war. Außer Offshore-Windkraft wird die gesamte Palette der erneuerbaren Energien ignoriert und nicht unterstützt. Das kann nicht zu einer zielführenden Lösung führen, die da heißt, eigentlich haben wir an Sonnenstrahlen, an Wind, an Erdwärme, an Wasserkraft, an Bioenergien in Europa Energien in Hülle und Fülle und überhaupt keinen Mangel. Völlig anders sieht es aus mit den konventionellen Ressourcen. Sie sind knapp, um sie wird heute schon gestritten. Sie sind übrigens das größte Sicherheitsproblem, da gebe ich Herrn Umbach recht, aber ausgerechnet Smart Grid-Systeme als Sicherheitsrisiko hinzustellen, wo ich weiß, dass ein Terrorist mit wenigen Schüssen ein Atomkraftwerk zum Super-GAU bringen kann, da geht mir das nicht in den Kopf. Zentrale Anlagen sind das Sicherheitsrisiko. Die Pipelines, die man mit Terroristenangriffen unterbrechen kann. Und nicht die dezentralen Ausbau mit Smart Grid-Systemen, wo ein Terrorist vielleicht eine Stadtversorgung destabilisieren kann, aber doch nie eine ganze nationale Versorgung, wenn er irgendwo als Hacker in ein Smart Grid-System hineingeht. Das halte ich für völlig absurd. Und ich denke, dass gerade die Verletzbarkeit des konventionellen Energiesystems in der Tat ein massives Sicherheitsproblem ist, aber nicht nur über die Sicherheitsanlagen, sondern auch über den zunehmenden Kampf der Ressourcen. Wir wissen alle, dass der Irakkrieg ein Krieg um Erdöl war, wenigstens einer, nämlich der polnische Außenminister, hatte es zugegeben. Er ist öffentlich zitiert worden mit der Aussage, wir machen doch am Krieg auch mit, weil wir später auch den Zugang zum Erdöl haben wollen. Das müssen wir einfach ernster nehmen. Und wenn wir sehen, dass die Polen vor allem aus Ängsten, abgeschaltet zu werden gegen eine Ostsee-Pipeline sind, dann sehen wir, dass die Ressourcenkonflikte mitten in Europa bereits angekommen sind und wir sollten sie ernster nehmen. Dieses ist viel wichtiger als das. Also das Umstellen auf erneuerbare Energien ist die Chance. Und sie wird missachtet. Das europäische Ziel 20% erneuerbare Energien wird allseits als ambitioniert hingestellt. Es ist nicht ambitioniert. Es ist ein Ziel, das missachtet die Fähigkeiten der Branche erneuerbare Energien mit schnellen Wachstumsgeschwindigkeiten, die längst bewiesen haben, dass sie viel höher sind als sämtliche Prognosen, die irgendwann mal gegeben wurden. Wir haben beispielsweise die Desinformationsenergiebehörde IEA in Paris. Ich frage mich, warum diese Behörde nicht schon längst zur Rechenschaft gezogen wurde, für ihre Fehlprognosen, die sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten unentwegt gemacht haben. Und diese Fehlprognosen waren kein Pappenstiel, denn die Regierungen haben sich danach ausgerichtet. Sie haben es ernsthaft geglaubt, dass im Jahre 2008 weltweit ein Ölpreis von $22 da sein wird. Das war die Prognose 2004, vier Jahre vorher, von der IEA in Paris. Wir hatten in der Spitze aber $150. Das hat übrigens mit der Finanzkrise zusammen zum Weltcrash der Ökonomie geführt. Es ist kein Pappenstiel, wenn man sich verschätzt in diesen Fragen. Warum kann man noch mit dieser Behörde so umgehen, dass alles, was sie prognostiziert, als ernsthaft angenommen wird? Es ist nicht der Fall. Inzwischen haben sie so manches korrigiert. Man muss mal sehen, mit welcher Geschwindigkeit das geht bei der IEA und wie sie getrieben wurden von der Realitätsveränderung. Es stimmt, gibt auch eine Prognose der IEA zum Ausbau der Windenergie vom Jahre 2002. Da haben sie prognostiziert, im Jahre 2020 wird es 100 Gigawatt Wind auf der Erde geben. Da dachten die Regierungen, wenn das so wenig ist, dann brauchen wir uns nicht drum kümmern. Dass wir heute aber 10 Jahre früher schon 150 Gigawatt Wind auf der Erde haben, wird immer noch nicht wahrgenommen. Sie haben erneut ihre Prognose sehr, sehr schwach und sehr halbherzig gemacht. Das kann nicht die Basis unserer Energieversorgung sein, wenn wir auf solchen Fehlinformationen hingehen. Es gibt ganz andere, die aber bewusst auch nicht in die Öffentlichkeit durchdringen, die nicht dargestellt werden. Seit Dezember letzten Jahres gibt es eine Studie von Stanford University in Zusammenarbeit mit Davis University, einen Plan für die Erde, dass bis 2030 die Erde vollständig mit erneuerbaren Energien sich in der Weltenergie versorgen kann, wenn die politischen Rahmenbedingungen dazu gemacht werden. Ökonomisch und technologisch machbar. Ein Plan, der nicht diskutiert wird. Überall höre ich nur, es sei unverzichtbar, einen Energiemix anzustreben. Und wir müssten 2050 noch mit Kohle weiterhin das Klima verseuchen. Ich verstehe das nicht, wenn man diese Chancen hat. Und da sind ganz interessante Aussagen drinnen, wenn man das nämlich mal von einer anderen Richtung her, von der Vollversorgung, anschaut. Die haben errechnet, wenn die Gesamtweltenergieversorgung, und sie sagen, die Hälfte wird der Wind machen. Oh Gott, werden alle denken, wie viele Windräder brauchen wir da? Da werden die Landschaften ja endgültig verschandeln. Nein, wir brauchen 8,3 Millionen Windräder der neuen 5-Megawatt-Klasse. Was ist das industriell, 8,3 Millionen Windräder weltweit hinzustellen, wenn wir aktuell 70 Millionen Autos und kleine Trucks mit unserer Industrie produzieren können? Es ist eine Kleinigkeit im industriellen Prozess, diese Technologien auf den Weg zu bringen. Und wenn wir Wachstumsgeschwindigkeiten in Industrieunternehmen uns mal anschauen, sie gehen nicht wie all die Prognosen der IEA und der Europäischen Kommission und der deutschen Regierung linear mit langsamen Steigungen, sondern sie gehen exponentiell. Schauen Sie doch mal die Nokia-Kurve an, wie schnell das ging, im Mobilfunk Technologien der Menschheit bereitzustellen, wenn sie gewollt werden. Das geht rasant. Warum sollen das nicht Windkraft- und Photovoltaik-Biogasunternehmen genauso schaffen wie eine Nokia und wie andere? Nicht nur Nokia, Flachbildschirme, Laptops. Ich kann Ihnen genügend Industriebeispiele herzaubern und sagen, wo in der Realität innerhalb von 10, 20 Jahren Industriegeschichte bis Vollversorgung geschrieben wurden. Und nur bei erneuerbaren Energien sollen die Technologien noch bis zum Jahre 2100 brauchen. Wieso eigentlich? Wenn wir andere Beispiele haben können. Es ist machbar und es ist auch ökonomisch machbar. Und das ist das, was ich in den nächsten Tagen auch aufzeigen werde. Denn Herr Jacobsen, übrigens für manche vielleicht interessant, ich hoffe, wenn die Fluglotsenstreiks in den USA nicht wirklich stattfinden, denn im Moment ist seine Maschine gecancelt worden und wir haben Probleme, aber er wird nächste Woche hier in Deutschland sein. Wir werden in der Bundespressekonferenz eine große Veranstaltung machen, um seinen Plan hier vorzustellen. Und da werden sicher manche mit den Ohren schlackern, was da alles gehört wird. Als letztes nur, es kostet, hat er vorgerechnet, die Weltenergieversorgung bis 2030 umzustellen, etwa 100.000 Milliarden US-Dollar. Eine gigantische Zahl, glauben die meisten. Ich bin im Moment dran, was kostet denn das konventionelle Energiesystem, wenn wir es aufrechterhalten wollen? Und das will ich nur Ihnen mal sagen. Ich werde die Zahlen demnächst erst richtig belastbar rausbringen, deswegen nur so ungefähr. Es wird billiger sein, die Weltenergieversorgung auf 100% Erneuerbaren in 20 Jahren umzustellen, als laufend die neuen Investments in Nabucco zu geben, in Ostsee-Pipelines, in neue Erdölfelder, in die China-Australien-Kohlepläne oder sonst was. Das sind gigantische Summen, die sind wesentlich höher als die Investitionsnotwendigkeit in erneuerbare Energien, die wir übrigens noch beschleunigen können, wenn wir endlich auch mit der Energieeinsparung ernst machen und all die Potenziale, die da drinnen heben, denn dann müssen wir gar nicht so arg viel, wie wir heute Energie verschwenden, auf der Welt dann auch an Energie auch neu investieren für erneuerbare Energien. Mit dieser Strategie kommen wir billiger hin, als mit das Festhalten, das nur Probleme bereitet an den konventionellen und den anderen. Insofern, die EU-Energiepolitik ist verfehlt, weil sie nicht die Chancen der erneuerbaren Energien so in den Mittelpunkt stellt, wie sie es können in Ausbaugeschwindigkeiten und wie sie es längst bewiesen haben.
Vielen herzlichen Dank.